Landstreich.
Der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgarts.
Folge 29. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Ich habe tatsächlich den Trick vom letzten Mal direkt wieder angewandt. Wir waren was essen. Und wenn ich wir sage, war es nicht nur ich, sondern der Rick Sauser sitzt neben mir.
Ja, Rick. Danke für die Einladung, Elmar. Schön, dass ich da sein darf in deinem neuen Domizil im Stuttgarter Westen. Ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Wir haben, heute haben wir in Shen heißt es, glaube ich, beim Asiaten gegessen. Normalerweise sitzen wir am Mittagessen und gehen dann ins Sprechen über. Wir haben uns jetzt wieder, weil es in der Nähe ist, ins Büro verzogen. Und in alter Manier dürfen meine Gäste immer sagen, woher wir uns kennen.
Das weiß ich bei dir noch sehr genau, aber ich kann dir das Jahr nicht mehr sagen. Ich weiß, wir hatten, ich würde sagen 2018 oder 2019, vielleicht weißt du das noch, habe ich einen Moderator gesucht für unser Jedermannrennen, dass wir seit, im nächsten Jahr haben wir das 25-jährige Jubiläum und da haben wir einen Moderator gesucht. Und da habe ich einen alten Bekannten angerufen, den Freddy Eberle aus Schöneich, weil ich wusste, dass der bei den Rennen hier in der Region immer spricht. Und hat er zu mir gesagt, ich bin inzwischen so alt, ich möchte eigentlich nicht nochmal und ich mache noch ein paar Sachen, aber ruf mal im Elmar Berg an, der kann das besser wie ich und der ist jung und dynamisch. Und hat er mir deine Nummer gegeben, gehe ich mal davon aus. Und dann habe ich hier angerufen und dann ging es irgendwie so, ja, dann warst du halt da.
Da ging es los. Ja, der Freddy Eberle. Das ist natürlich ein bisschen Radsport-Nerd-Talk für die Zuhörer, die vielleicht nicht so aus der Szene kommen. Der Freddy Eberle ist, ich muss lügen, der spricht eigentlich schon immer. Jetzt bin ich auch nicht mehr der Allerjüngste, aber der Freddy hat mich, seit ich Rad fahre, sozusagen kommentiert, wenn ich Radrennen gefahren bin. Und ist auch so ein bisschen eine Art Wikipedia, würde ich sagen, in dem Kontext. Der weiß alles.
Der hat auch schon moderiert, als ich noch gefahren bin. Ich bin ja noch mal eine Ecke älter wie du, würde ich jetzt mal sagen. Gerade in Schöneich kann ich mich daran erinnern. Also der ist ja schon ewig.
Genau, und der kennt auch zu jedem Fahrer, zumindest aus Baden-Württemberg, wobei wahrscheinlich sogar noch drüber raus, irgendeine Anekdote, wenn du mal eine Runde zu früh gejubelt hast oder so, dann kann er es auf jeden Fall ausgraben. Genau, und ich glaube, er wollte seiner Frau zuliebe ein bisschen rausnehmen. Er moderiert immer noch, also es ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass wir miteinander zu tun haben, aber man trifft den Freddy immer noch an. Ich hoffe aber, die Frau verzeiht ihm an der Stelle. Genau, erzähl doch mal, jetzt hast du schon gesagt, Radrennen, ich sollte moderieren, ich habe dann auch moderiert.
Ja.
Zusammen mit Moderationskollegen, ich glaube damals noch in so eine Twitter-Lösung. Wir haben, glaube ich, für einen Stream und fürs Event vor Ort irgendwie so, ich glaube, es war das erste Jahr, wo ihr einen Livestream gemacht habt, kann das sein?
Müsste so gewesen sein, ja, weil wir haben dann eben mehr Moderatoren gebraucht, denke ich mal. Und eben von daher, ich weiß gar nicht mehr, ob das eben 2018 oder 2019 war das. Wir brauchten einfach noch einen Moderator mehr und das warst dann eben du.
Ja, genau. Aber ich glaube, wir haben damals tatsächlich fürs Event und für den ersten Versuch Livestream moderiert gehabt mit dem Jens Wischniewski zusammen.
Ja, würde ich jetzt auch sagen, ja. Ihr habt das von Anfang an gemacht.
Genau, so kamen wir zusammen. Aber jetzt ist natürlich 25 Jahre Riderman, du hast ja schon ein bisschen angekratzt. Die Zuschauer werden schon erahnt haben jetzt, dass es wahrscheinlich ein bisschen radsportlastig wird heute.
Schwierig, das Thema auszugrenzen bei uns beiden.
Definitiv. Aber lass doch mal ganz schnell hören, wo du denn so herkommst. Also zum einen aus dem Schwarzwald, aber das kannst du besser erklären. Und zum anderen, was es mit der Radsportliebe auf sich hat.
Gut, ich bin 1967 in Villingen geboren. Wäre das Alter auch gleich geklärt. und ich hatte eigentlich, was Sport angeht, überhaupt keine Wahl, mir den Sport auszusuchen. Sage ich jetzt einfach mal so im Nachhinein. Weil mein Vater war komplett Radsport infiziert. Aber schon in jungen Jahren, also schon lange bevor wir dann da waren. Also ich meine jetzt seine Kinder. Ich habe mich früher immer gefragt, wo hat er Radsport verfolgt? Weil es ist ja nicht so wie heute, dass du Discovery Channel oder Eurosport oder so einschaltest. Und du kannst den ganzen Tag oder die ganze Woche irgendwelche Radrennen anschauen. Das gab es ja früher nicht. Aber wir hatten 1952 wurde ein Schwenninger, also bei uns zu Hause Villingen-Schwenningen, der wurde Weltmeister bei den Profis, bei den Berufsradfahrern. Das hat mein Vater irgendwie auch mitbekommen. Er war dort schon irgendwie radsportaffin oder radaffin und ist auch für sich, er wollte unbedingt ein Rennrad und sein Papa hat zu ihm gesagt, wenn du Sport machen willst, gehst du einfach mit mir ins Feld. Das war dann seine Tätigkeit. Also da gab es kein, mein Opa war Feuerwehr und was weiß ich, gesagt, Musikverein, aber mit Sport hatte der nichts am Hut und mein Vater hatte irgendwie den Drang, Rad zu fahren, Sport zu machen, aber das war natürlich eben, der ist Jahrgang 39, so nach dem Krieg war das nicht so einfach. Und aber er hat diesen Fokus auf Radsport nie verloren und das hat sich dann auch bei meiner Geburt bereits wieder gezeigt, weil ich wurde nach einem belgischen Radprofi benannt. Ich weiß nicht, ob es Rick van Looy oder Rick van Steenbergen war, da bin ich mir nicht sicher. Ich kann es leider nicht mehr fragen, habe es auch irgendwie immer vergessen, ist auch egal. Und mein nächster jüngerer Bruder, der Eddie, muss man vielleicht die, womit sich mit Radsport auskennen, nicht so viel erklären, ist nach Eddie Merckx benannt. Also bei uns war einfach Radsport immer das Thema. Wenn ich hätte wollen Fußball spielen, zum einen habe ich kein Talent, das weiß ich, aber ich glaube, er hätte mir nicht mal Kickschuhe dazu gekauft. Mhm. Es war einfach klar, es gibt nur Radsport bei uns in der Familie und ich bin auch schon relativ früh, was damals wirklich eine Sensation war. Ich war mit 7 Jahren sind wir nach Belgien zur Rad-WM gefahren. Da habe ich extra in der Schule frei bekommen. Freitagnachmittag dahin gefahren, Sonntagabend wieder heim. Und ein Jahr später, 1976, war in Ostuni. Also es ist wirklich am Arsch der Welt. Damals musste man noch über den Gotthard oben rüberfahren. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben das Meer gesehen. Weiß ich noch genau. Ist natürlich, kann man mit heute nicht mehr vergleichen, aber es war damals schon krass. So eben, ich bin auf dem Land aufgewachsen, in Oberbaldingen. Das gehört zu Bad Dürrheim. So schließt sich dann auch nachher wieder der Kreis bei den Veranstaltungen. Und für mich war das damals beeindruckend. Ich bin dann zurückgekommen, konnte dann in der Schule ein bisschen angeben. Ja, ich war am Wochenende in Italien. Wir sind da am Donnerstag losgefahren und waren am Dienstag wieder zu Hause. Es war ein Weg irgendwie 1800 Kilometer. Also eigentlich ein Wahnsinn. Und so bin ich mit diesem Virus Radsport relativ früh in Berührung gekommen, im Prinzip von der Geburt weg. Und war dann auch selber fasziniert von diesem Sport. Also ich weiß noch, damals 1976 in Ostuni oder 75 sogar, da sehe ich die Bilder noch bei mir im Kopf, hat Henny Kuiper gewonnen. Es war ein Regenrennen, es war in Ivoire in Belgien und Merckx wurde Fünfter. Das weiß ich noch alles, es war für mich unglaublich. Und so bin ich mit diesem ganzen Thema Radsport eben aufgewachsen. Dann irgendwann kam natürlich im zarten Alter von 9 Jahren, also ich hatte immer ein Fahrrad, mit 9 habe ich dann damals ein Kalkhof-Rennrad bekommen, aber es war so ein Halbrenner, hat man damals gesagt, so mit Schutzblechen, 5-Gang-Schaltung. Und mit dem bin ich dann immer mitgefahren, da sind wir dann immer am Sonntagmorgen so eine Schwarzwaldrunde gefahren und hat sich relativ schnell rauskristallisiert, okay, der kleine Sauser ist gar nicht so schlecht auf dem Rad. Und da haben die dann zu mir gesagt, hey, du musst Radrennen fahren, du hast Talent, ich habe die anderen immer abgehängt, die Friedrichshöhe, das ist so ein Anstieg bei Föhrenbach da hinten im Schwarzwald, der ist mir recht gut gelegen und da habe ich die Jungs und Mädels gab es da noch keine beim Radsport, immer abgehangen. Und dann hat mich mein Vater im Herbst oder Winter, jetzt muss ich überlegen, 76 gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ob ich gerne Radrennen fahren möchte. Und habe ich gesagt, ja klar, und habe ich ein neues Rennrad bekommen, ein Legnano. Hat damals, glaube ich, 670 Mark gekostet oder 770, weiß nicht mehr genau. Also einfach mal so die Dimensionen im Vergleich zu heute. 10-Gang-Schaltung, Campagnolo. Also es war für mich ein Traum. Und dann bin ich gleich ins erste Rennen gestartet. Das war am 13. März 1977, weiß ich auch noch genau, auf der noch nicht fertiggestellten A81 bei Rottweil und habe das erste Rennen gleich gewonnen. Und so hat das Ding dann seinen Lauf genommen. Dann bin ich lange gefahren, selbst gefahren. Meine Eltern waren mit mir und dann eben später auch. Mein kleiner Bruder hat mit 7,5 sein erstes Radrennen gefahren, der Eddie. Hat sich dann später herausgestellt, der hatte noch ein bisschen mehr Talent wie ich. Und so sind wir im Prinzip von 1977 bis 1983 war ich von März bis Oktober jedes Wochenende auf dem Radrennen im Frühjahr, im Trainingslager, wie das halt ja, früher so war.
Ich muss gerade überlegen. Es gibt tatsächlich der Opa mütterlicherseits oder Papa in dem Fall von ihr. Der ist tatsächlich auch Amateurradrennen gefahren, aber daher habe ich es nicht. Bei mir war es tatsächlich der Vater eines Badminton-Kollegen. Ich habe Federball-Badminton gespielt und dann mit dem Papa von Marco bin ich, warum auch immer, irgendwann mal sonntags eine Runde gefahren. Und der war irgendwie im Radverein in Schondorf und hat gesagt, na, komm ich mal ins Training. Und dann bin ich ab da ins Training gegangen. Also es gab nicht so es gab den Moment dann schon, aber es gab irgendwie jetzt nicht familiär. Meine Mutter fährt wenig Fahrrad, also da kam schon mal nicht her. Mein Papa kenne ich nicht. Von dem her kam das anders zu mir, das Radfahren. Aber ich sehe schon, eine Gabe ist Radrennennamen, Kilometeranzahlen, Jahreszahlen.
Ja, das stimmt, ja. Das sagen mir viele. Also ich vergesse, bei mir, Namen sind bei mir echt schwierig. Ich treffe manchmal Leute, die ich eigentlich recht gut kenne und auch schon länger kenne. Und die stehen dann vor mir und mir fällt der Name nicht mehr ein. Das ist mir manchmal so peinlich. Manchmal sage ich auch, hey, es tut mir leid. Aber bei manchen weiß ich auch, ich kann das jetzt einfach nicht sagen. Die denken dann, ich bin behämmert. Wenn wir uns treffen und ich stehe vor dir und sage, sag mir noch mal kurz deinen Namen, dann würdest du auch denken, was hat der genommen?
Aktuell passiert es nicht mehr so oft. Genau, aber jetzt haben wir so den frühen Sauser Radrennen fahren, wobei wir noch klären müssten, was beim Kai schief ging. Oder war das auch ein Radsportname? Ihr seid ja drei Brüder.
Kann ich gleich aufnehmen. Und zwar auch der Kai wäre normalerweise nach einem belgischen Radsportler benannt worden, nach Patrick. Patrick Sercue war damals sehr erfolgreich. Mein Bruder ist Jahrgang 75. Also es wären, was ich auch witzig finde, ich hätte auch Rudi heißen können. Der war 66 Weltmeister. Weiß ich nicht, wieso, obwohl mein Vater ein großer Fan war von Rudi Altig. Vielleicht fand der Rudi auch nicht so cool. Also ich finde Rick auch cooler wie Rudi, muss ich ehrlich sagen. Aber ist Ansichtssache. Aber wir haben alle drei immer von Belgiern. Eben, und mein Bruder hätte eben Patrick heißen sollen. Hätte man mal bei uns als Patrick ausgesprochen. Und dann hat meine Mutter so vor der Geburt gesagt, nein, schon wieder ein Radfahrer. Und die waren dann im Krankenhaus, damals gab es ja noch kein Mobiltelefon, war alles klar, der heißt Patrick. Mein Vater ist zurückgefahren, nach 5 Kilometern hat er wieder umgedreht, ist zur Mama hin, hat gesagt, also gut, wir nehmen Kai. Meine Mutter wollte Kai und dann hat sich die Mama durchgesetzt. Und witzigerweise ist der Kai auch nie Radrennen gefahren. Also er hat es mal versucht, das war aber ein begnadeter Mittelstreckenläufer bis zu den, ja, U19 würde man heute wahrscheinlich, war auch mal in der Nationalmannschaft, war mal baden-württembergischer Meister über 800 und über 1500 Meter mal Fünfter bei der Deutschen auf der Bahn. Also hatte da sein Talent, aber so die Ausdauer und Radsport oder Radsport schon, hatte auch keine andere Wahl, der musste jedes Wochenende mit aufs Rad rennen, hat das auch gekannt, hat auch die ganzen Fahrer und alles gekannt, aber selber aktiv ist er nie Radrennen gefahren, das wäre auch nichts geworden, das ist auch nicht seine Leidenschaft. Also aktiv Rad zu fahren.
Was einen Namen so ausmacht.
Ja, witzig, dass er eben diesen Radsportnamen nicht bekommen hat und dann auch nie gefahren ist. Das ist irgendwie schon geil.
Manche Dinge kann man nicht erklären. Aber jetzt, aktuelle Position ist ja immer noch im Radsport. Also Rennfahrer Rick. Und wie kam es dann dazu, dass der Radsport nicht nur Fan seid? Ich weiß, dass ihr, jetzt müsste ich lügen, ich erzähle lieber nichts Falsches, kannst du erzählen, kaum eine WM verpasst hast, in jüngerer Vergangenheit zumindest.
Ja. Alles, was in Europa erreichbar war, haben wir mitgenommen. Ja.
Wird bei der nächsten dann schwieriger.
Ja.
Genau, also Rad-WM. Aber wie kommt es, dass das auch ein Arbeitsfeld wurde?
Ich bin dann eben, also muss man so, das ging los in den Schüler A, das ist die heutige U15. Richtig. Da hat das mein Vater dann mit seinem Ehrgeiz ein bisschen übertrieben. Also klar, im Nachhinein hat er natürlich, er hat darauf gehofft, irgendeiner von seinen Söhnen wird irgendwann wahrscheinlich Radprofi, weil er das nie verwirklichen konnte, weil sein Vater ihn überhaupt nicht unterstützt hat, also auch nicht, vor allen Dingen das auch komplett boykottiert hat. Also da gab es keine Chance für ihn. Und also er ist auch Rennrad gefahren, mein Vater, aber jetzt nie irgendwie ambitioniert auf Rennen oder so, da war er dann schon viel zu alt und Kinder und tralala. Und ich glaube, er hätte schon gern seinen Traum, Radsportler zu werden, mit uns ausgelebt und hat da auch alles dafür getan. Und im Nachhinein natürlich, damals habe ich das nicht so empfunden, aber jetzt weiß ich, da hat er es einfach ein bisschen übertrieben. Ich musste dann schon als Schüler A, habe ich zweimal in der Woche habe ich Motortraining gemacht. Das war auch wirklich hart und das ist noch so, natürlich, das kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Also wir hatten früher keine Regeneration. Es gab immer nur drauf, drauf, drauf. Und wenn du dann am Wochenende kaputt warst, hat man gesagt, okay, da muss noch härter trainieren. Also es hat nie irgendjemand dran gedacht. Vielleicht ist der einfach kaputt von diesem Motortraining. Also wenn du überlegst, mit 14, 15, zweimal in der Woche Motortraining, das waren immer so 60, 70 Kilometer und da bin ich vom Rad runter und war im Prinzip mausetot. Und am nächsten Tag bin ich dann wieder gefahren. Und am Abend hat er gesagt, ja, du bist ja heute nur spazieren gefahren, weil ich natürlich kaputt war. Aber das gab es einfach früher nicht. Regeneration, man hat immer und noch größere Gänge und noch mehr und was weiß ich was. Und das hat auch dazu geführt, dass mir das so ein bisschen keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich hatte dann natürlich, bin dann auch tatsächlich am Wochenende unter der Woche, haben die gesagt, ja Mensch, das gibt's doch nicht, der ist so gut gewesen beim Training am Donnerstag. Und klar, der erste Hügel kam am Wochenende, ich bin abgehangen worden. Und aber irgendwie kam niemand drauf, dass ich einfach wahrscheinlich übertrainiert war. Das war damals so, wenn man das jetzt im Nachhinein betrachtet, ist das logisch. Aber damals ist da irgendwie keiner auf den Trichter gekommen. Und dann bin ich auch immer schlechter geworden. Also ich habe so als Schüler B und C, habe ich viele Rennen gewonnen. Aber da hätte man vielleicht mal ein bisschen müssen so mehr Spaß reinbringen und einfach das ein bisschen gechillter sehen, wie man heute sagt. Und das gab es eben bei uns damals nicht. Da ging es immer nur drauf, drauf, drauf. Und das hat dazu geführt, dass ich dann auch wirklich keinen Bock mehr hatte, Rennen zu fahren. Ich bin dann, glaube ich, Jugend B, das zweite Jahr Jugend B, das ist die U17 heute, bin ich noch gefahren. Ja, da waren ein paar ordentliche Rennen dabei, aber es war einfach nicht mehr so. Mir hat dann auch die Motivation gefehlt. Und dann kam meine Ausbildung zur Polizei und das kam mir gerade recht. Dann konnte ich da einen Schnitt machen für mich. Und habe dann zuerst mal das Leben genossen, weil bis dahin war ich war auf keiner Party, nichts, null, habe noch nie Alkohol getrunken bis zu meinem 17. Lebensjahr. Und das hat sich dann, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber es war tatsächlich so, ab meinem ersten Tag, als ich bei der Polizei angeheuert habe, hat sich das dann geändert. Und irgendwie, es ging auch dann irgendwie ein paar Monate, dann war ich richtiger Raucher. Das war damals einfach, ja, ich war einer der Jüngsten und die Älteren, die haben mir dann mal so gezeigt, dass es noch andere Sachen gibt, wie Sport im Leben. Das habe ich auch relativ schnell begriffen, habe mich da auch relativ schnell entwickelt.
Ja, geil. Für alle, die nicht wissen, was Motortraining ist, muss ich immer aufpassen, falls jemand zuhört, der nicht ganz so im Radsport steckt. War es hinter Moped oder hinter dem Auto?
Nee, es war so ein 50er, klar, das hat damals auch gereicht, weißt du, von der Übersetzung her, man hat ja eine Übersetzungsbeschränkung ja. Und das ist irgendwie so 55, 60 gelaufen, das hat vollkommen gereicht, also ein 50erle, so ein
genau.
Also Rixe, weiß ich noch, grüne Rixe.
Heute wird man wahrscheinlich Roller sagen, ja. Genau, also hinterm Roller her trainieren, damit man Windschatten hat und andere Intensitäten und Geschwindigkeiten simulieren kann. Ja, witzig, aber ich habe auch lang keinen Alkohol getrunken. Habe auch den ein oder anderen Schulfreund, der mir das wahrscheinlich eine Zeit lang übel genommen hat, weil ich nicht zu Partys mit bin oder immer der Nüchterne war und Alkoholleichen versorgt habe. Da habe ich ein paar versorgen dürfen. Fahren inzwischen witzigerweise alle Fahrrad. haben es dann doch eingesehen, aber ja, meine Mutter war auch viel unterwegs mit mir auf Radrennen. Und witzigerweise, weil wir ja beim letzten Riderman, um zu spoilern oder vorwegzugreifen oder nicht vorwegzugreifen, war Jan Ulrich am Start. Ja. Falls jemand da draußen die Dokus oder Interviews etc. geguckt hat, jetzt so im Nachhinein, was ja immer schön rauskam, war irgendwie, dass er extrem viel Glück mit seinen Trainern hatte. Also schon DDR-Schule, aber irgendwie drauf geachtet, dass er nicht verheizt wird in dem Alter. Ja. Also das war so eine Komponente, wo ich dachte, das wurde schon rausgestellt, dass er da auch ein glückliches Händchen hat, kann sich auch mit Fußball unterhalten und so. Es kommt schon auch immer ein bisschen mit drauf an, bei so Karrieren. Gehen wir mal davon aus, dass der Herr Ulrich ein bisschen mehr Talent hatte. wie du oder ich.
Gehe ich davon aus, ja.
Aber dass auch da ganz oft nicht zwingend das Talent nachher den Unterschied macht, sondern ein bisschen auch, wer in der Jugend wie auf jemand gesetzt hat und wie man sich entwickeln konnte. Also ist ja da auch ganz oft eine Komponente, auch im Profifußball, wer dann nachher da wirklich rausfällt zu den Profis.
Eben mein Bruder, da war das schon, also heute würde man drüber lachen, aber zu den damaligen Zeiten war das schon, der ist 5 Jahre jünger wie ich, da war das schon ein bisschen strukturierter, da haben die Landestrainer ein bisschen früher drauf geschaut und da war dann schon mehr, also ja, wie gesagt, für die damaligen Verhältnisse war da mehr Struktur drin. Bei mir wurde einfach immer nur Vollgas und drauf.
Da war ich ein Glück noch zu schlecht.
Sei froh, dass du einiges jünger bist.
Ja, genau. Und ich habe mich aber erst wirklich nach der U19 dann einigermaßen entwickelt als Rennfahrer. Von dem her war da, ich habe da vorher mit dem Landestrainer nichts zu tun gehabt, danach auch nicht mehr, weil dann machen die meisten ja schon den Sprung. Aber dann habe ich so meine schnelleren Beine irgendwann gefunden. Aber da war die Jugend-Juniorenzeit schon durch, wo die anderen schon im Landeskader waren und irgendwie Lehrgang hatten oder so. Das habe ich noch relativ entspannt gehabt und meine Mutter ist mich halt gefahren, hat aber jetzt nicht großartig aufs Training eingegriffen. Ich durfte aber mit so Menschen wie dem Thomas Singer oder dem Hasi oder so trainieren fahren, von dem her. Das sind jetzt ein paar Insider-Namen, aber sei es drum, sollten die zuhören, werden sie sich wiedererkennen.
Aber genau. Da war noch nicht mein Karriereende.
Sondern das kam dann?
Dann war 93 die Rad-WM in Stuttgart. Erinnerst du dich sicher auch dran?
Oder war ich noch klein?
Okay.
Bin 87er Jahrgang.
Ja, okay.
Ja, okay, ich sag, natürlich. Ich kam erst später.
Ja. Später nee, bei mir war das, war natürlich damals ein Riesenereignis, eben die WM in Stuttgart, praktisch vor der Haustüre. Und da war ich dann schon 9 Jahre bei der Polizei, habe inzwischen 116 Kilo gewogen.
Wie viel davor?
Boah, also wo ich eingestellt wurde, hatte ich 77. Aber da war ich auch noch nicht voll entwickelt. Also ich war immer ein Spätentwickler. Und dann war ich an dieser Rad-WM und bin damals zu meiner damaligen Frau nach Hause gekommen und habe gesagt, ich muss nochmal Radrennen fahren. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, das war noch nicht alles erledigt. Habe das meinem Bruder damals erzählt, der war da relativ recht erfolgreich, ist damals beim Team, wie heißt der Maler?
Ich könnte jetzt alles sagen.
Meine, aus der Reutlinger Ecke, ja, die hatten auf jeden Fall ein Team und die waren recht erfolgreich. Da war auch der Dirk Baldinger, der damals deutscher Meister wurde. Bundesliga war da, ist der Bundesliga gefahren und hat der zu mir gesagt, du spinnst, du hast 116 Kilo, wie willst du Radrennen fahren? Er sagt, ja, ich weiß, aber ich habe ja noch ein Jahr Zeit. Und dann habe ich tatsächlich 94 in der untersten Klasse als C-Fahrer nochmal angefangen und war nochmal sehr motiviert und habe das nochmal 6 Jahre betrieben, war mal noch in der Polizeinationalmannschaft zum Ende. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, wo deine Frage abgezielt hat, wie kam es dann dazu, aus diesem, ja, aus dem Radsportler praktisch so in die Veranstaltungsschiene reinzurutschen. Ich war eben 6 Jahre in Stuttgart bei der Polizei und bin dann, wo ich von Stuttgart weg bin, habe ich angefangen, wieder Radrennen zu fahren. Habe mein Leben natürlich umgestellt, habe auch abgenommen. Beim ersten Rennen hatte ich noch 96 Kilo. Da wurde ich noch beschimpft im Rennen. Das haben wir dann in der Dusche geklärt. Und dann kam eben der Punkt, ich bin 98 mit meinem Bruder, mit dem Kai, im Biergarten gesessen, in Donaueschingen. Und wir haben so irgendwie ein bisschen gesprochen. Und dann kamen wir irgendwie auf die Idee, wir machen 99 ein Radrennen in, das war eben 97, hat Ulrich Tour de France gewonnen. Da war Radsport in Deutschland in aller Munde. Du konntest im Prinzip auf jeder Gemeinde, hat dir der Bürgermeister die Tür geöffnet, wenn du irgendwie mit Radsport kamst. Und so war das eben damals auch. Und wir haben dann 1998 beschlossen, wir machen 99 in Villingen-Schwenningen, also im Stadtteil Schwenningen. So ein Rundstreckenrennen für Profis und Amateure. Da war damals dann Zabel da, Christian Henn, Tobias Steinhauser und eben noch ein paar aufgefüllt mit Amateuren. Und das war ein Riesenerfolg. Und Das haben wir aber auch wirklich nur aus Langeweile gemacht. Also wir haben da wirklich keine Mark dran verdient, aber es hat einfach Spaß gemacht. Und dann kam so, ja, könnten wir das auch mal, hatten wir noch ein Prominentenrennen gemacht, da war der Co-Direktor der damalige Olympiasieger im Rudern 1992, Michael Steinbach, war Co-Direktor in Bad Dürm und der ist mit in diesem Prominentenrennen mitgefahren, kam dann danach zu mir und hat gesagt, boah, genial, was ihr da macht, könnte man das in Bad Dürm auch machen? Habe ich gesagt, könnte man schon, aber wir nicht. Also wir machen das nebenher, ich bin bei der Polizei, mein Bruder war damals noch auf der Sparkasse, hat dort duales Studium gemacht. Und so, ja, das war klar, das können wir nicht machen. War auch nicht die Idee, jetzt mit dem Business oder hier ein Business draus zu machen. Und dann kam schon die Geschichte Riderman. Und zwar ein halbes Jahr später habe ich wieder einen Anruf bekommen aus Bad Dürrheim. Ja, sie hätten da ein Konzept für eine Radsportveranstaltung in Bad Dürrheim und ob ich denen mal eine Runde raussuchen könnte, rund um Bad Dürrheim mit 60 Kilometern. Habe ich gesagt, ja gut, das kann ich machen. Da bin ich eben, war ich noch aktiv, das war 99. Habe dann diese Runde rausgesucht und dann kam die Agentur Absolut. Das waren die damals mit Deutschlandtour, HIV Cy Classics in Hamburg. Die haben dieses Konzept gemacht, sind dann da runtergekommen und haben den Bad Dürrheimer gesagt, was sie alles machen müssen. Und ich war bei dieser Besprechung auch dabei. Habe mir gedacht, naja, mal schauen, wer das hier dann vor Ort umsetzt. Und dann kam wieder die Anfrage zu mir, ja, könntet ihr das machen? Habe ich gesagt, ja, könnten wir schon, aber ich habe da keine Zeit und mein Bruder auch nicht. Das kriegen wir einfach nicht gebacken zeitlich. Und dann hat mein Bruder damals mit 23 Jahren gesagt, okay, ich kündige auf der Bank. Der war dann inzwischen fertig, war bei der Stuttgarter Bank, meine ich, hat dort Internetbanking gemacht, hat gesagt, ich kündige da, wenn das schief geht mit dem Projekt, was wir da vorhaben, ich komme wieder irgendwo unter. Und so haben wir das dann angegangen. Und dann ja, hatten wir eine Agentur. Also ich war damals noch fest bei der Polizei, ich habe das nur nebenher gemacht. Hätte mich gern beurlauben lassen irgendwann mal, aber das ging nicht. Du kannst nicht dich als Beamter beurlauben lassen und dann eben nebenher eine Agentur, Veranstaltungsagentur führen. Das funktioniert nicht. Ja, und so war im Prinzip der Start von dem Ganzen.
Genau, und heute macht die Sauser GmbH was?
Inzwischen echt vieles auch außer Radsport. Also eben aktuell sind wir viel mit so Firmenfeiern beschäftigt, Weihnachtsfeiern, Jahresabschluss und so die Geschichten. Bisschen Musikevents haben wir noch gehabt dieses Jahr und dann sind wir unter anderem Dienstleister beim Zürich-Marathon. Da sind wir verantwortlich für alles, was mit der Strecke zusammenhängt, auch die Absprachen mit der Polizei, mit den Behörden dort, die ganze Infrastruktur. Dann haben wir die letzten beiden Jahre die Straßenmeisterschaften der Elite gemacht, die Deutschen, und dieses Jahr auch die Nachwuchsmeisterschaften, machen eben seit nächstes Jahr dann die 25. Austragung dieses Jedermann-Events, dem Riderman in Bad Dürrheim. Da waren wir am Anfang eben Dienstleister und irgendwann war das dann so, dass die Hamburger gesagt haben, okay, für uns ist es einfach zu weit weg und damals haben die gemeint, man macht das mal zwei Jahre, dann haben wir da 5000 Teilnehmer. Das hat natürlich auf dem flachen Land nicht funktioniert, so wie in Hamburg oder in andere Metropole. Und das haben wir dann übernommen, den haben wir immer noch, das ist unsere älteste Veranstaltung. Also dann haben wir inzwischen viele Dienstleisteraufträge. Ich war eben, seit Jahren sind wir am 1. Mai bei Eschborn Frankfurt mit dabei, sind dort zuständig für Sicherheit auf der Strecke mit Absperrgittern, mit Matratzen und so weiter. Waren dieses Jahr bei der Lidl Deutschland Tour mit im Boot, einmal so stark in der Organisation mit drin für den Etappenort Villingen-Schwenningen. In Heilbronn haben wir die Umsetzung gemacht auf dem finalen Kilometern durch die Stadt durch und alles. Dann waren wir dieses Jahr bei der Rad-WM in Zürich mit dabei, waren dort im Prinzip für die Strecken verantwortlich, was Absperrung angeht und Branding und so Zeugs. Ja, was haben wir denn noch? Dieses Jahr war es irgendwie viel. Ja, dann haben wir eben, wir haben inzwischen auch viel Infrastruktur, die wir vermieten, Absperrgitter, unser Zielüberbau und. Das, ja, war also recht viel unterwegs. Ach ja, und dieses Jahr neu dabei noch beim München-Marathon. Da haben wir die ganze Logistik gemacht. Also im Prinzip alles, was dort angeliefert wurde, haben wir dann auf dem im Olympiapark-Gelände verteilt. den ganzen Food für die Verpflegung und Getränke und alles portioniert und kommissioniert und so. Da waren wir auch eine Woche dort. Solche Geschichten machen wir auch.
Genau, also ich kenne noch so Sachen wie European Games, GP Triberg,
Transschwarzwald. Du hast mich ja gefragt, was wir denn so machen, aktuell.
Genau, aktuell, genau. Wer da mal stöbern will, es gab auch noch einige andere Eigen-Events bis in die Schweiz runter. Auch da Zürichkrit und so weiter. Also ein paar hat er auch ausgelassen.
Zürichkrit, ja, sind wir auch seit ein paar Jahren als Dienstleister mit dabei. Dann haben wir mal im Mountainbike waren wir auch viel unterwegs. Machen wir aktuell gar nichts mehr, weil der Marathon, also Mountainbike-Marathon ist irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen wie tot, aber hat man schon gemerkt die letzten Jahre, dass die Teilnehmerzahlen zurückgegangen sind, aus welchen Gründen auch immer.
Fahren jetzt alle Gravel.
Ja, und da haben wir 9 Jahre lang in St. Moritz im Engadin ein wunderschönes Mountainbike-Etappenrennen gemacht und dann 16 Jahre im Schwarzwald ein Mountainbike-Etappenrennen. Auch so eine verrückte Idee, wo wir, damals gab es die Transalp für Mountainbiker und wir haben gesagt, okay, was in den Alpen geht, muss auch im Schwarzwald gehen. Und haben das dann 2006 auf die Beine gestellt. Eigentlich hätte es 2005 sollen stattfinden, aber ich bin irrtümlicherweise davon ausgegangen, dass die Genehmigung von einem Mountainbike-Rennen ja einfacher sein muss als von einem Straßenrennen. Und da habe ich mich brutal getäuscht, weil beim Mountainbike-Rennen hast du einfach, beim Straßenrennen hast du mit der Polizei zu tun, mit Gemeinden und mit der Straßenverkehrsbehörde. Und beim Mountainbike-Rennen hast du einfach Naturschutz, obere Naturschutzbehörde, untere Naturschutzbehörde, obere Forstbehörde, untere Forstbehörde. Also unglaublich, das ist ein Wahnsinn. Wenn du mal ein Mountainbike-Rennen gemacht hast, alle, die vielleicht das hören und da schon mal irgendwie involviert waren, ist verrückt.
Genau. Und wir sind in Württemberg. Das ist noch verrückter.
Ja.
Hier gibt es so Sachen wie 2-Meter-Regeln, das erkennen andere gar nicht. Ich habe so ein paar Framing-Fragen, die ich immer mal wieder so einstreue. Was mir irgendwann über die Zeit aufgefallen ist bei mir selber, ist, dass ich gerne in Bewegung bin. Und ich habe das so ein bisschen rausgearbeitet, wenn man es so nennen will, über Corona, würde ich sagen, weil ich da einen Vorteil hatte. Also da stand ja erstmal still, weil bei euch wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber dadurch, dass ich ja Handball produzieren darf, war dann irgendwann angeführt vom Fußball, da haben zwar viele geschrien, dass der Fußball wieder Sonderregeln kriegt, aber so ein bisschen angeführt vom Fußball ging es ja dann auch in den Handball- und Volleyball-Ligen etc. weiter.
Ja.
Geisterspiele, aber ich war eigentlich immer draußen. Also hatte ich schon wieder alles verdrängt, aber es gab hier ja mal Ausgangssperren, wo man durch Stuttgart gefahren ist und kein anderes Auto getroffen hat. Ein Glück fühlt sich schon wirklich weit weg an wieder. Aber da habe ich festgestellt, und dann war ja immer so, wenn man Corona hatte, sollte man 14 Tage in Quarantäne. Und die Vorstellung war für mich völlig absurd.
Für mich auch.
Und da habe ich festgestellt, dass bei mir immer so das Thema Bewegung, ich schätze dich eh nicht ein, aber ich bin gespannt, was du erzählst. Natürlich übers Radfahren, also selber in Bewegung sein, aber auch beruflich bin ich eigentlich immer in Bewegung. Es ist auch mal schön, hier im Büro zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen zum Beispiel, aber an für sich bewege ich mich einfach immer. Ist schon so ein Ding, dass ich
absolut
im Leben habe. Und wir waren ja vorhin Mittagessen und sind dann wieder hergelaufen und so weiter. Da hat man es über alte Polizeikollegen, die halt da immer noch Dienst machen, so ein Stück weit.
Ja.
Da habe ich rausgehört, dass das wahrscheinlich bei dir ähnlich ist. Ist jetzt mal eine Vermutung, die ich dir so unterschiebe, aber dass nicht in Bewegung sein eigentlich keine Option ist.
Liegst du komplett richtig. Also ich könnte mir nie vorstellen, dass ich irgendwo so jeden Tag in ein Büro, klar, ich habe natürlich auch viel im Büro zu tun, aber ich bin halt eben vor allen Dingen im Sommer einfach viel unterwegs. Dann bist du mal in Heilbronn, in Frankfurt, in München, was weiß ich. Und das macht mir unheimlich Spaß. Also ich könnte mir nicht vorstellen, so ja jeden Tag in denselben Laden reinzulaufen, von morgens 8 bis mittags 4 zu arbeiten und dann wieder nach Hause gehen, Wochenende frei. Und so dieses hatte ich bei der Polizei auch nicht klar. Da war ich im Schichtdienst, hat mir auch unheimlich Spaß gemacht. Ich sage immer, ich hätte auch die 20 Jahre bei der Polizei irgendwie noch rumgebracht, bin ich davon überzeugt, obwohl es dann nicht einfacher geworden ist, aber das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich hat mich auch dort immer fasziniert, da bist du einfach in Dienst gekommen, du wusstest nicht, was passiert und dann ja, war halt das und Raub und Schlägerei und hin und her. Das war schon immer, als ich bin kein Bürohengst oder irgendeiner, der in eine Werkstatt reingeht und jeden Tag an seiner Werkbank arbeitet. Das wäre, glaube ich, für mich nichts gewesen. Hm.
Dachte ich mir schon, von dem her. Bei manchen ist es ein bisschen spannender, die Fragestellung, weil bei dich hätte ich es eh nicht eingeschätzt, dass sozusagen keine Bewegung eigentlich keine Option ist. Aber wir kamen ja so ein bisschen aus deiner Jugend oder Kindheit. Gibt es irgendein Ereignis aus deiner Kindheit, Jugend, die heute noch dein Berufsleben oder Entscheidungen im Business, im Privaten beeinflusst? Also gibt es irgendeinen Triggermoment, wo du sagst, es halt immer noch so nach, dass sich heute irgendwas danach richtet?
Also grundsätzlich glaube ich schon, ich bin sehr, sehr streng erzogen worden und auch mit viel Disziplin. Das hat manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter geklappt bei mir. Ich war schon immer der, wenn irgendwo Scheiße gebaut wurde, war ich immer mit dabei. Aber ich glaube, so den Ehrgeiz und den Biss und das Durchhaltevermögen, das hat mir schon mein Elternhaus oder mein Vater, vor allen Dingen meine Mutter, beigebracht. Aber sonst, es gibt jetzt nicht den Moment, wo ich sage, ja, genau da, das könnte ich jetzt so nicht sagen. Aber allgemein einfach so die Erziehung, also eben meine Eltern haben auch immer hart gearbeitet. Mein Vater ist LKW gefahren, meine Mutter hat Heimarbeit gemacht für ein Unternehmen bei uns in der Region, um eben die Kinder zu betreuen zu können mit drei Kindern und so, das hat mich schon geprägt. Also, aber eben auch immer das viel Arbeiten und nichts ist zu viel und immer, es muss irgendwie und drauf und das ist schon sowas, was mich von zu Hause auch aus sehr geprägt hat, würde ich mal sagen.
Okay, aber das findet sich immer noch in deiner heutigen Lebenswelt, sei es beruflich oder privat, also dieses Dranbleiben, nicht aufgeben?
Ja, privat, gut, wenn ich jetzt überlege, den Sommer privat hatte ich gar nicht viel zu tun. Wir waren ja fast, das Glück ist eben, meine Frau ist ja bei uns mit in der Agentur mit drin, du hast also nie die Diskussion, wie schon wieder weg am Wochenende oder wie heute Abend um 10 Uhr erst aus dem Büro, das trifft uns immer beide, von daher gibt es da keine Diskussion, aber schon den Antrieb und den Ehrgeiz, auch wenn du ein Projekt angehst, das auch zu Ende zu machen oder wenn es eben mal nicht so gut läuft, dann eben da dranbleiben und nicht irgendwie sagen, naja, gut, okay, jetzt lassen wir es halt. Und ich glaube, das hat mich schon geprägt und hat mir auch viel geholfen in meinem Berufsleben, dass ich eben den Biss habe. Und eben, wenn es halt mal länger geht, dann arbeitet man eben auch mal ein paar Stunden mehr und ja.
Alte Schule.
Das hast du aber irgendwo, denke ich, schon drin. Das ist, wenn du so erzogen worden bist und wenn du das von deinem Elternhaus kennst, die haben eben morgens um 5 Uhr sind die aufgestanden, gearbeitet, Kinder versorgt. Vater war tagsüber unter der Woche, habe ich den fast nie gesehen. Der ist morgens früh gegangen, als ich noch im Bett lag, abends gekommen.
Außer zum Motortraining.
Ja, genau. Da hat er immer geschaut, dass er ein bisschen früher gehen kann. Das hat er so, weil hat er wahrscheinlich morgens um 4 angefangen, dass er seine Fuhren bis abends um 5 fertig hatte. Das hat immer geklappt. Ich wäre manchmal froh gewesen, es hätte nicht geklappt, hätte ich es lockerer gehabt im Training, aber das hat er immer hingebracht. Nee, aber ich glaube schon, diese harte Schule hat mich schon irgendwo geprägt. Ich glaube, dass wenn du so erzogen worden bist, es kann natürlich auch genau ins Gegenteil umschlagen, aber bei mir ist es schon so, dass ich das drin habe. Und ich habe auch heute eben noch, wenn ich auf ein Event bin, auch noch Biss und mir macht es auch nichts, wenn ich mal anpacken muss oder ja.
Wenn ich jetzt deine Kids, Tochter wie Sohn, wenn ich die frage, was erzählen die, wie hast du erzogen?
Gut, da muss man natürlich sehen, ich habe mich ja dann von der Mutter von meinen Kindern relativ, also mein Sohn war damals 6, meine Tochter weiß gar nicht, dass ich mal bei ihr zu Hause gewohnt habe. Also die waren halt immer Wochenendes und wenn es so bei mir, von dem her hatte ich da natürlich nicht, da lag die Erziehung eher bei meiner damaligen Frau, bei der Mutter, wie jetzt bei mir. Da bist du eher so, wenn die dann am Wochenende mal da sind, dann lässt man da schon ein bisschen mehr zu, wie man vielleicht sollte manchmal. Es ist einfach so.
Aber sind beide nicht schlecht geworden, oder?
Ja, absolut. Keine Skandale. Anders wie ein Vater. Nee, also da gibt's, da kann ich mich nicht beklagen.
Sehr gut, sehr gut. Ja, weil du ja beschreibst sozusagen, dass das ein bisschen Prägung ist. Und dann ist ja immer die Frage, welche Prägung gibt man dann ein Stück weit weiter? Und im Zweifel versucht man ja vielleicht auch das ein oder andere dann eben anders zu lösen. Wenn du jetzt sagst, also vielleicht mussten die beide nicht zweimal die Woche im Motortraining
machen. Nee, hätte ich sicher nicht. Also auch so von der Erziehung her. Also so wie ich erzogen worden bin, so streng hätte ich meine Kinder nicht. Da bin ich einfach auch der Typ nicht dazu. Das hätte ich so. Ist ja oft so, wenn man, dass es sich dann durchzieht. Ja, blödes Beispiel. Vater schlägt und der geschlagen wurde, schlägt dann seine Kinder wieder. Und wo man sich manchmal fragt, sag mal, der muss doch wissen, wie weh das tut. Und es passiert trotzdem. Aber ja, eben. Und deshalb, ich glaube, ich hätte jetzt das schon ein bisschen anders. Also ich habe das auch anders gemacht. Ja.
Fahren auch beide nicht Fahrrad in dem Sinn, oder? Also zumindest keine Radrennen.
Leon hatte tatsächlich mal Ambitionen, aber eben, das war natürlich dann damals durch die Trennung, hatte ich da wenig, das weißt du selber, Elmar, wenn du, also Radrennen brauchst halt schon irgendwo ein Umfeld, ein Elternteil oder die Eltern, die dich fördern oder irgendjemand muss da danach schauen, sonst kommst du nicht auf die Rennen und das ist nicht wie beim Fußball, wo du sagen kannst, komm, da hast deine Fußballschuhe, geh mal in den Verein und die kümmern sich dann drum, was in den meisten Vereinen auch passiert. Im Radsport ist es schon ein bisschen schwieriger. Und auch natürlich finanziell, man muss da tiefer in die Tasche greifen. Das wäre jetzt nicht das Thema gewesen, dass ich dem kein Rennrad gekauft hätte, aber der Leon hat dann angefangen mal irgendwann mit Turnen, war da recht gut unterwegs. Und die Jule spielt tatsächlich Fußball, ich glaube seit ihrem 6. oder 7. Lebensjahr. Ja, also ganz anders.
Genau, ich wollte nämlich dazu sagen, dass ich gar nicht mehr so genau weiß, wie meine Mutter das gemacht hat. Waren ja auch 3 Kids, aber es gab ja keinen Papa dazu. Also wie sie mich auf Radrennen gefahren hat, müsste ich jetzt lügen tatsächlich. Oder ich muss sie einfach mal fragen, wie sie das gehandelt hat. Aber spannend, ja. Aber tendenziell, wie du sagst, versucht man ja mal schauen. Also das ist bei mir tatsächlich auch immer so ein diffuses Thema, das ich dir gar nicht so genau beschreiben kann. Ich habe nur das Gefühl, wenn Kids mal am Start sind, was ja bald so sein wird, dann will ich es besser machen, was auch immer das heißt, weil tendenziell müsste ich ja nur da sein, so gesehen. Ja. Aber ja, ich glaube, man hat schon immer im Sinn des, was man vielleicht nicht so gut fand, dann ein bisschen besser zu machen, vermutlich. Aber das steckt mir auch nicht drin. Wahrscheinlich hattest du jetzt auch nicht vor, Scheidungskinder zu haben in dem Sinn, zumindest nicht im ersten Schritt.
Nee, natürlich nicht. Ich glaube, das hat niemand vor. Also wenn, dann ist er behämmert. ja, ich war damals 24 und habe gedacht, ja, alles gut. Wie gesagt, das war die Jahre, die wir da hatten mit meiner ersten Frau, das war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es war scheiße, es war aber einfach, ich war wahrscheinlich auch noch zu jung, weil, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ich bin eben wirklich bis 17 war ich einfach ein kleiner, schüchterner Junge vom Land. Das kann sich heute so fast keiner mehr vorstellen, auch wenn ich das sage, ja, komm, erzähl mir keine Scheiße, aber wirklich so. Als ich bei der Polizei die erste Woche, habe ich dreimal weinend meiner Mama angerufen und habe gesagt, ich vermiss die Heim, ich würde gern wieder heim. Es war unglaublich, kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Ja. Aber damals war das, also eben, ich war auch so, wie du gesagt hast, ich war auch nie irgendwo auf Partys, habe aber auch nichts vermisst. Ja. Und wenn ich jetzt so eben so meines, die damals in meinem Alter waren, die waren halt mit 15 schon mit Mofa und da und dort auf Partys und auf Scheunenfester und was weiß ich wo überall. Das hatte ich alles nicht, aber das hat mir auch nicht gefehlt. Ich kannte das gar nicht.
War kennen vielleicht schon, aber an für sich war es tatsächlich so, dass ich in meiner Jugend-Juniorenzeit war noch so, dass du auch unter der Woche keine Cola und keinen Saft getrunken hast, damit es besser wirkt auf dem letzten Kilometer. War immer so die Regel vom Trainer. Witzig. Nee, gefehlt hat es mir auch nicht. Ich war dann irgendwann schon mit auf Partys, aber bin dann halt immer früher heim oder ich habe halt mal nichts getrunken und so. Das hat mir tatsächlich auch nicht gefehlt und das habe ich witzigerweise, wo ich jetzt mal die Seiten wechseln durfte und Gast war in dem Podcast, auch erzählt. Es hat dazu geführt, dass ich bei
Abi-Reise von uns hatte ich die Reise gezahlt und gebucht und war aber in dem Jahr eigentlich davon ausgegangen, wir schreiben Abi, ich habe keine Zeit, ich muss lernen und war dann aber tatsächlich Kapitän auf einmal in der Mannschaft. Irgendwie Gesamtzweiter in der Gesamtwertung von LBS Cup 1000 Kilometer hieß es früher.
Ach, bin ich auch noch gefahren.
Genau. Gab es LBS Cup Classics, das waren die ganz großen und dann ja. 1000 Kilometer war sozusagen die Junior-Serie und da hat es mich irgendwie vorgespült und dann haben sechs, sieben Leute sind halt für mich gefahren und dann habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt nicht auf Abi-Reise gehen. Hat aber natürlich keine Reiserücktritt und habe dann dem alten Klassenkamerad so gesehen seine Abi-Reise gezahlt, weil ich gesagt habe, bevor es verfällt und er konnte es sich damals nicht leisten, dann geh mit. Klar, was wieder ein sehr guter Freund von mir extrem scheiße fand, dass ich Lorette Mar ausgelassen habe und mich sozusagen verdrückt habe. Habe ich aber nicht bereut. Ich kenne jetzt keine Geschichten mehr, wo ich es bereuen könnte, glaube ich. Aber ja, war da irgendwie nicht das Thema.
Aber da muss man natürlich auch sagen, du sprichst von einem anderen Zeitraum in deinem Leben wie ich. Ich habe mit 16 aufgehört, bin dann zur Polizei mit 17 und du sprichst wahrscheinlich eher von den Jahren 17, 18, 19 eben. Das und da hatte ich ja Party genug.
Also doch wieder gleichaltig. gleich alt. Nee, genau. Und das witzigerweise ist ja auch ganz oft so, zumindest war es in meiner Juniorenzeit so, es war immer so karriereentscheidend, auch die erste Freundin. Also da gibt es schon ein paar, die Talent hatten, die halt aufgehört haben, weil dann haben sie irgendwie das Leben verschmeckt in der Zeit oder gemerkt, sich mehr ums Mädel kümmern ist auch mal cool und da mitziehen. Da haben so ein paar dann aufgehört, die später vielleicht auch noch wiederkamen. Ab und zu sieht man ja dann doch, wenn man an Amateurrennen steht, dass der ein oder andere es immer noch nicht lassen kann oder auf einmal wieder fährt, wo man schon lange dachte, er hätte aufgehört. Wild auf jeden Fall. Gibt's, das ist auch so eine Framing-Frage, aber gibt's irgendeinen Tipp von vielleicht auch einem nervigen Lehrer oder Elternteil, den du gar nicht hören wolltest, der aber sozusagen in der Nachbetrachtung richtig war oder dich immer noch begleitet?
Boah. Von meinen Lehrern habe ich keine Tipps bekommen.
Nur Hausaufgaben.
Ich sollte mehr lernen, Hausaufgaben ordentlich machen. Nee, da war ich tatsächlich ein Riesenschlamper. Also eben vielleicht damals schon den Bewegungstrieb gehabt. Also für mich war das Hausaufgaben machen. Ich bin auch tatsächlich oft nach Hause und habe meiner Mutter gesagt, eben mein Vater war nicht da, der war arbeiten, hat der gesagt, wir haben heute keine Hausaufgaben, nur dass ich früher raus konnte. Um die Häuser ziehen und Radfahren und was weiß ich was alles machen. Das hat sich natürlich dann auch auf die schulischen Leistungen ausgewirkt. Vielleicht hat es deshalb auch zur mittleren Reife gereicht bei mir. Nee, ich war einfach, was das anging, super faul.
Ja. Weil ich war auch, also das, ich habe ein, weiß gar nicht, ein 3-4er Abi, glaube ich, geschrieben, aber da war Lernen auf jeden Fall auch nicht im Fokus. Da war auch eher noch Radprofi werden. Das musste ich dann aber irgendwann schon einsehen, dass da talentiertere Jungs gibt. Wobei ich witzigerweise hättest du mich mit 16 gefragt, habe ich auch in dem anderen Podcast fallen lassen, hätte ich gesagt, ich werde irgendeine Art von Sportmanager. Muss ich ja heute sagen, so ein bisschen bin ich es geworden, auf eine andere Art und Weise. Mit 14 hätte ich gesagt, ich schaffe es irgendwie, egal wie, zur Tour de France. Haben wir noch nicht ganz geschafft, aber vielleicht kommt es ja noch. Deutschland-Tour darf ich ja inzwischen auch in einer Funktion machen, von dem her, mal schauen.
Eben ein Sportmanager, das kannte man damals gar nicht. Also ich wäre normalerweise, wenn ich nicht zur Polizei wäre, ich hatte noch eine Ausbildung, da hatte ich auch schon einen Ausbildungsplatz auf der Bank. Für mich jetzt heute im Nachbetrachtung auch schwer vorzustellen. Ich wusste ja gar nicht, was man als Bankkaufmann macht. Wir hatten da so eine kleine Filiale, da hat man halt Geld abgehoben und mal einen Bausparvertrag abgeschlossen und das Sparschwein hingebracht zum Lehren. Ich wusste gar nicht, auf was ich mich da einlasse. Aber das war damals eben, meine Eltern und mein Vater hat gesagt, Mensch, guck mal, der Nachbar ist auf der Bank, das ist super, da gehe ich hin, da bist du versorgt. Und dann habe ich damals ein neues Rad bekommen und der hat mich gefragt, der Händler, also das war noch im letzten Jahr in der Schule, ja, was machst du denn nach der Schule? Und ich habe gesagt, ja, ich gehe auf die Bank. Wie, du wirst Bankkaufmann, das ist doch nichts für dich. Guck dich mal an, du bist groß und sportlich, du musst zur Polizei. Und ich dachte, boah, Polizei, was soll ich bei Polizei? Ich habe mir bei Aktenzeichen Y, wenn ich es immer angucke, immer in die Hose gemacht. Das kann nichts sein für mich. Und dann hat er gesagt, in 2 Wochen kommen meine Jungs, der eine ist bei der Kripo in München und der andere bei der Schutzpolizei, die sollen dir mal, mit denen musst du mal reden. Und so kam es dann tatsächlich und haben die mich so überzeugt, dass ich zur Polizei muss. Und habe ich noch, kam im SWR damals im Bericht, da wurde die Bereitschaftspolizei in Laa frisch umgebaut. Und da dachte ich mir, das war so Schießen und Sport und das hat cool ausgesehen, habe ich mich bei der Polizei beworben. Und habe dann praktisch, ich musste dann auf die kaufmännische Schule, habe da ein halbes Jahr gemacht, habe das dann abgebrochen und bin zur Polizei gegangen.
Auch nicht, ja, vom Grundsport her wahrscheinlich gar nicht die schlechteste Variante. Hat man jetzt in der Bankkaufmannslehre weniger.
Ja, ich glaube, das wäre auch nicht ich glaube, da wäre ich heute auch nicht mehr.
Jetzt eine gemeine Frage, wobei die davor war ja auch schon gemein, habe ich festgestellt. Aber wenn du jetzt an meiner Position wärst, welche Frage würdest du dem Rick Sauser unbedingt stellen wollen?
Meine Herren Helmer, boah! Welche Frage?
Unsere Zuhörer halten auch Schweigen kurz aus.
Boah, jetzt erwischst du mich echt auf dem linken Fuß. So gemein. Welche Frage würdest du dem Rick Sauser stellen?
Oder ja. Was wirst oft gefragt oder was wurde unerwartet schon mal gefragt? Tendenziell wird wahrscheinlich oft im Radsportkontext irgendwas gefragt, aber...
Nee, ich werde oft gefragt, ob ich wirklich schon so alt bin.
Jetzt können die Leute zurückspulen und nochmal gucken, was das Geburtsjahr war.
Ja.
Also musst du auch nicht antworten.
Nee, ich würde gern antworten, aber mir fällt tatsächlich einfach nichts ein. Also nichts Sinnvolles.
Darf auch sinnfrei sein.
Vielleicht würde ich fragen... Nee, blöd. Fällt mir jetzt echt nichts ein, Elmar.
Du kannst ja nebenher drüber nachdenken.
Ja, mache ich.
Ich nehme mal eine, die mir vielleicht einfallen würde.
Für dich?
Nee, nicht für mich. Ich frage ja ein Glück. Nee, aber wie, also, weil du jetzt gerade gesagt hast, ob du schon wirklich so alt bist, gibt es irgend so eine Deadline für dich und den Radsport, wo du sagst, ab dem Jahr würde ich es gerne nur noch zuschauen, konsumieren? Oder gibt es noch so ein paar Ziele, Veranstaltungswünsche? So wie das 14-jährige ich mal gesagt hat zu mir, es will irgendwann nicht als Zuschauer bei der Tour de France sein. Das habe ich gerade nicht dazu gesagt. Also nicht Zuschauer, sondern in irgendeiner Funktion bei der Tour de France. Fahrer habe ich schon mal rausgelassen, sportlicher Leiter. Sieht auch nicht so aus, als würde es werden, Teammanager auch nicht. Also wird es irgendeine andere Funktion sein, noch muss ich es nicht aufgeben, wobei das jetzt nicht das Lebensziel ist, aber gibt es noch irgendwelche Großprojekte, die du machen willst und gibt es irgendwie so ein Deadline-Alter, wo du sagst, ab da würde ich gerne nur noch da sitzen, ein Helles trinken?
Witzigerweise ist es ja natürlich, das ist ja ein Thema, wo dich nie interessiert und also bei mir hat es so angefangen mit 55, wo ich mir zum ersten Mal Gedanken gemacht habe über mein Alter. Mhm. Davor war das einfach so, ja, 40, okay, 50 dachte ich schon, oh, puh, so jung bist du jetzt doch nicht mehr. Und dann ab 55, dann habe ich das auch mal so mit meiner Frau, mit der Ursel thematisiert, dann hat die zu mir gesagt, du hast eine Midlife-Rente. Nein, habe ich nicht, das ist einfach Fakt. Wenn ich gesund bleibe, bin ich in 20 Jahren 75 und dann wird einfach, nach oben wird's weniger, das ist einfach so. Das ist Fakt und das hat auch nichts mit einer Midlife-Crisis zu tun, sehe ich mal so. Und in dem Zusammenhang jetzt in den letzten Jahren eben, ich habe immer noch Kontakt oder treffe viele ehemalige Kollegen von mir von der Polizei, die jetzt eben auch hier in Stuttgart so nach und nach oder sind schon viele in Pension, mit denen ich zusammen Dienst gemacht habe. Und die kommen dann immer und sagen so, na und, wie lange hast du noch? Dann sage ich denen immer, du, ich kann selbst entscheiden, wenn ich aufhöre. Und im Moment muss ich sagen, also mir geht's einfach gut und es gibt mir einfach noch so viel und ich könnte mir jetzt auch, glaube ich, nicht vorstellen, jetzt sagen, okay, am 01.01.2026 ist dann Schluss, ich mache jetzt noch ein Jahr. Dafür fühle ich mich einfach noch zu viel mit Energie. Und das gibt mir einfach auch unheimlich viel. Also wenn ich jetzt gerade so an die letzten beiden deutschen Meisterschaften denke, ich bin ja auch ein bisschen ein sentimentaler Mensch, so, das hat mich schon richtig mitgenommen, also im positiven Sinn. Auch wenn es ein brutaler Stress ist oder auch dieses Jahr so die WM in Zürich da so am letzten Wochenende das Männerrennen. Also das ist einfach, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, wenn man das nicht kennt, aber das gibt mir einfach unheimlich viel. Ich bin da, ich schwebe da wirklich so auf Wolke 7 und genieße das, obwohl ich ja da arbeiten muss und auch viel Verantwortung und Druck habe, aber trotzdem, das überwiegt einfach dieses Gefühl, das machen zu dürfen.
Das, für alle, die nächstes Jahr nicht nach Afrika fliegen wollen zur WM, wartet drauf, bis wieder eine in der Nähe ist, dann geht da mal hin, aber stellvertretend kann man, glaube ich, um eine ähnliche Atmosphäre zu haben, Frühjahrsklassiker in Belgien, Flandern und so weiter empfehlen oder aber eben Cross, also Radcross mit dem Rennrad im Gelände fahren, guckt es euch an, wenn ihr davon noch nie was gehört habt. Auch da kann man zumindest stimmungstechnisch, das ist in Belgien tatsächlich einfach Volkssport, stehen große VIP-Bierzelte, da ist richtig Party, da sind 80.000, wenn es ein größeres Event ist, an der Strecke. Dann, wenn ihr sagt, komm, ein Abenteuer, jetzt habe ich den zwei Radsportflunzen da die ganze Zeit zugehört, jetzt gucke ich mir das mal an, dann hätte ich gesagt, Cross-Weltcup oder Frühjahrsklassiker mal mitnehmen, dann kriegt man so ein Gefühl von einem WM-Flair. Habe ich es richtig beschrieben?
Ja, absolut. Ja. Also eben Flandern-Rundfahrt habe ich auch schon selber besucht. Das ist ungefähr so, muss man sich vorstellen, wie wenn WM-Finale Deutschland gegen Brasilien, was weiß ich, im Neckarstadion, oder Neckarstadion heißt schon lange nicht mehr, oder hier halt einfach in Deutschland so. Das muss man sich so vorstellen. Das ist dann eben so bei der Flandern-Rundfahrt. Nur, also ich kenne ein paar gute Freunde von mir, kommen aus Belgien, die haben mir schon angerufen morgens von der Flandern-Rundfahrt, haben gesagt, sie stehen auf und haben Gänsehaut. Und das merkst du einfach, wenn du da drüben bist. Diese Atmosphäre, diese Spannung, das ist unglaublich. Und ich lasse mich da auch gerne mitreißen. Und ich kann dann auch richtig feiern, bis es nicht mehr geht. Also das mache ich dann auch mal gern.
Hat er bei der Polizei gelernt, habe ich gehört.
Ja, absolut. Wirklich, wirklich, ja. Das ist einfach so, ja.
Aber zum Neckarstadion, witzigerweise, ich habe dem jetzt irgendwann so ein Snippet von The Zone angeguckt und da sagt der das Spiel zusammenfasst, eben auch Neckarstadion statt MHP Arena, wie es inzwischen heißt. Also passiert nicht nur dir, sondern auch tatsächlich aktiven Sportreportern, die dazu sprechen müssen.
Ja gut, und natürlich in der Zeit, wo ich in Stuttgart bei der Polizei war, war es auch noch das Neckarstadion.
Ja, eben.
Deshalb ist mir jetzt das reingerutscht.
Genau. Stimmung, das ist, ich stolper immer, wenn ich dir so zuhöre, stolper ich drüber, dass es einfach so ist. Und das muss man, glaube ich, auch immer so ein bisschen mit in die Gleichung aufnehmen. Es gibt tatsächlich, glaube ich, in ganz Europa, außer in Deutschland, mindestens zwei große Sportarten. Also in Belgien würde ich sagen, ist Fußballnationalmannschaft wird schon auch verfolgt, aber Radsport ist viel größer. In Frankreich würde ich sagen, hat Rugby nochmal eine andere Stellenwert. Und wenn du so in die Nachbarländer guckst, ist ganz oft Deutschland so, wo es eben nur der Fußball hört sich so doof an, weil ich auch in der Handballwelt arbeite und so weiter, aber das ist schon ein ganzes Stück weg von anderen Sportarten.
Ja.
Und da drüben muss man einfach sagen, gibt es eben vielleicht auch ein bisschen Fußball, aber es gibt vor allem Radsport. Also das ist schon auch so von der Gesamt, ich würde sagen, wenn man vor allem in Stuttgart ein Radrennen macht, gibt es wahrscheinlich, wobei es bei euch wahrscheinlich auch so, den oder die Anwohner, die sich dann beschweren, warum jetzt blöderweise hier mal wieder ein Radrennen sein muss, kann ich mir vorstellen, ist da auch anders, weil es da so ein bisschen, da ist einfach eine Nationalsportart ein Stück weit.
Absolut, also
das ist schon auch nochmal eine Komponente.
Die kennen das gar nicht anders. Also wenn ich überlege, gerade so, wenn die Frühjahrsklassiker sind, da gibt es ja wirklich Straßen, die sind da über zwei Wochen jeden Tag gesperrt, weil irgendein anderes Rennen da durchfährt. Mhm. Und da wird sicher auch Leute geben, die das nicht cool finden, aber ich glaube, das ist einfach, ja, das ist ungefähr so, wie wenn du bei uns, ich sage jetzt mal in Villingen und Rottweil, an der Fasnacht fünf Tage die Straße, das kennen die Leute einfach von Anfang an und leben das mit. Und so ist es eben in Belgien vielleicht mit dem Radsport. Kann man ja auch vergleichen. Von der, ähnlich viel Bier getrunken.
Von der Party auf jeden Fall. Also ja. Genau. Ja, mal viele, also je nachdem, ich habe schon auch Freunde, die dann immer sagen, ja gut, aber jetzt guckst du da Radrennen an im Fernsehen, da fahren halt irgendwie 200 Mann in engen Klamotten eine Straße entlang, so was gibt es? Dann sage ich immer, wenn man versteht, was passiert, ist es schon nochmal spannender. Würde ich jetzt tatsächlich auch bei meiner Freundin behaupten, inzwischen guckt sie selbstständig Radrennen, das hört sich so doof an, aber tatsächlich, wenn man dann weiß, was passiert, ist es auch spannender zu gucken. Ich glaube aber, es geht auch vielen mit Formel 1 oder sonstigen Geschichten so, wenn man nicht richtig drin ist, dann fahren halt Autos im Kreis so.
Ja.
Aber das ist vom Feeling her, glaube ich, unterschätzt man es. Und wenn man hier in Deutschland einmal an die Strecke hinläuft, wobei auch schöne Stimmung war bei der Deutschlandtour oder so.
Absolut.
Aber es ist schon nochmal eine andere Nummer jetzt bei einer WM in Zürich oder ich fand auch in Paris, bei Olympia.
Ja.
Kann man natürlich sagen, es war umsonst oder eins der wenigen Events, die umsonst war, aber was da sozusagen 3-4-reihig auf Leitern stehend an der Strecke los war,
ja,
das ist schon Nummer. Das vielleicht auch, wer Olympia aktiv verfolgt hat und die Bilder gesehen hat, aber die Rad-WM verpasst hat, so dass es.
Und das hat mich eben auch schon immer fasziniert am Radsport, so diese. Also ich finde, du hast kein Hochleistungssport, wo du so nah an den Sport rankommst oder an den Sportler. Wenn du überlegst, an der Tour de France, die fahren die ja fast über die Füße, du kannst die anfassen, was man übrigens nicht machen soll, könnte ich durchdrehen, wenn ich sowas sehe.
Auch keine Schilder reinhalten.
Nee, auch keine Schilder, das stimmt. Ja, aber du bist so nah dran, diese Atmosphäre, du kannst den Jungs oder Mädels in die Augen schauen und du siehst, wie die leiden. Und das hat mich schon als kleines Kind fasziniert.
Und auch gemeinsamer Geschäftspartner, Freund, Bekannter, je nachdem, Albrecht Röder, der hat es mal so formuliert und gesagt, naja, beim Radsport ist schon eine Grundcharakteristik, dass der Radsport zu den Leuten kommt.
Ja.
Also tendenziell geht man eben nicht in die Arena, was ja für den Veranstalter manchmal schwieriger ist, weil eine Halle zu füllen und Tickets verkaufen etc. ist ja eine andere Nummer, als zu sagen, man kann einfach an die Strecke hin, wenn man so auf die finanzielle Seite guckt. Aber tatsächlich muss man ihm recht geben, wenn man schaut, der Radsport führt eben von Startpunkt A entweder zurück. Also dann ist ein Start-Zielort, aber er führt halt durch Landschaften an Dörfern, Menschen etc. vorbei und kommt halt vorbei, da wo man gerade ist.
Ja.
Außer man hat Bahnrennen, gibt ja noch ein paar. So Radsport ist ja ein bisschen breiteres Feld. Inzwischen gibt es ja, ich weiß gar nicht, wie viele Disziplinen es gibt im Radsport, aber schon einige.
Eben, und das ist, ich sage auch immer so, wenn mich manche Leute fragen, so wenn es um Radsportveranstaltungen organisieren geht, sage ich immer, man muss ein bisschen geistesgestört sein, um sowas zu machen. Das meine ich aber im Ernst. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Also ein bisschen salopp ausgedrückt, eben machst du Fußball, Handball, Tennis, was weiß ich was. Salopp gesagt, schließt du die Halle auf, legst den Stromschalter um und dann geht's los. Ich weiß, das ist natürlich nicht ganz so, aber Radrennen ist einfach so komplex. Und es gibt einfach auch nicht mehr viele Agenturen, die das machen können, die sich das antun. Weil es natürlich auch immer komplizierter wird mit den Auflagen, mit den Genehmigungen oder alles, was im Straßenverkehr für den Straßenverkehr gemacht wird, dass er ruhiger wird, ist natürlich für den Radsport im Prinzip tödlich. Und das meine ich jetzt nicht wörtlich tödlich, aber es ist einfach, wenn du jeder Kreisverkehr, jede Fahrbahnverengung bringt dich als Veranstalter irgendwo dazu, dass du da musst schauen, muss ich es absichern mit Schildern, mit Personal, mit Matratzen und oder irgendwelchen Sachen. Also ist schon, oder eben gerade 1. Mai, habe ich ja vorhin gesagt, bin ich immer auch mit dabei. Und wenn du da mal siehst, was da an Personal und Material in diese Metropole Frankfurt reingefahren wird oder dann auch in den Taunus an einem Tag, das ist einfach abartig. Also wirklich tonnenweise. Also Gott. Zig Tonnen.
Ich kenne es ja nur aus der anderen, was heißt nur aus der anderen Perspektive, wir sind ja auch viel im Austausch, aber auch von der Komplexität einer Produktion.
Absolut.
Fürs TV-Signal, das habe ich witzigerweise auch in dem anderen Podcast gesagt, tendenziell muss ich sagen, als Junior war ich kein Pflege, aber ich habe erst dann jetzt mit der professionellen Berührung mit dem ganzen Thema nochmal anders schätzen zu gelernt, weil wir machen es ja beruflich ein Stück weit.
Ja.
Aber alle, die sozusagen das Rennen um den Kirchturm sonntags ehrenamtlich aus dem Verein, müssen ja theoretisch auch sichern. Die brauchen vielleicht nicht ganz so komplexe Konzepte oder eigentlich schon, aber kriegen es vielleicht hin auf der Hausrunde, weil sie da schon immer war. Aber als Jugendlicher war ich da, würde ich sagen, ja, undankbar hört sich so hart an, aber tendenziell, ich habe es halt hingenommen und so, und dann hat man auch mal geschimpft, wenn irgendwas so war, es war ja scheiße organisiert, aber hat sich so gar nicht so richtig klar gemacht, was da alles dahinter steckt. Und auch bei der Komplexität, ich darf ja in verschiedene Sportarten gucken mit dem, was ich mache. Und da auch salopp gesagt, man kann in der Handballhalle 3 Kameras einstellen, zentral oben 2 für eine Nahe, für eine Weite und unten nochmal eine Teilkamera und dann Abfahrt. Dann kriegt man ein Bundesliga-Handballspiel einfach abgebildet, ja. Das dann entsprechend von den TV-Rechten ganz anders verkauft wird, auch nochmal ein Thema, wo man jetzt Stunden einsteigen könnte, wie sich der Radsport auch an manchen Stellen vermarktet. Aber das ist schon so, wir sind halt draußen in Bewegung. Also A, kann es regnen, B, ist das TV-Signal oder das Kamerasignal halt da, wo der Fahrer ist, im besten Fall, oder halt auch nicht. Ja. aber andererseits kann man, und das muss man auch dazu sagen, als Radsport-Zuschauer ist man, glaube ich, noch gewohnt, selbst bei der Tour de France in Bergen schlechtes Wetter, dass auch mal kein Signal da ist. Das würde ich bei einem Fußball-Bundesliga-Spiel als Produktionsleiter jetzt nicht zwingend vertreten müssen, dass aktuell mal kurz keine Bilder kommen, wenn irgendjemand den The Zone Pass gebucht hat. da wirst du, glaube ich, eher gelüncht. In
Anführungszeichen. Ja, ich glaube, da wird es ja im Radsport schon eher verziehen, weil das ja, sind halt einfach andere Umstände. Macht es ein bisschen schwieriger.
Aber auch spannend. Und
absolut.
Tendenziell auch ja, von der Komplexität relativiert es an andere Sachen, aber es witzigerweise zieht sich beim Radsport so ein bisschen durch. Also auch vom Trainingsaufwand, wenn du guckst, hatte ich auch schon einen spannenden Austausch mit dem VfB Stuttgart, aber was Radsportler, und du sagst ja, du bist in einer ganz anderen Zeit groß geworden, also was da auch ernährungstechnisch individuell gemacht wird, alle Individualsportarten auch, wahrscheinlich alle Langläufer oder Triathleten etc., aber bei Liverpool hat man so ein bisschen mitgekriegt durch den Klopp, der ja auch bei dir aus dem Eck kommt.
Der hängt zwischen uns, Glattal.
Genau. Aber dass da eben auch auf Ernährung geachtet würde in einem anderen Maß und man dann ja auch auf die Glaubensrichtung von Mo Salah zum Beispiel eingeht, ist ja für den Fußball schon, und natürlich sind wir da in einem Clubbereich High-High-End,
ja.
Aber sonst werden ja Sportmannschaften schon, die kriegen zwar gesundes Essen, aber da wird jetzt nicht geguckt, was braucht der Rick, was braucht der Elmar und muss da nochmal irgendwie austariert werden, sondern da wird halt geguckt, dass gesund gegessen wird, das war's. Und was für ein Aufwand da auch schon betrieben wird in den Trainingsumfängen. Also ich weiß nicht, in meinem allerletzten Jahr, wo ich richtig Rad gefahren bin, waren es schon Richtung 20.000 Kilometer Umfang. Weiß gar nicht, wie ich es gemacht habe, um ehrlich zu sein. Also kann ich dir jetzt nicht mehr logisch erklären, wie man das hinkriegt, weil ich da Ausbildung gemacht habe und gearbeitet habe. Also in dem Fall Schule, Radfahren und, müsste ich lügen, würde ich heute, glaube ich, nicht mehr schaffen. Aber auch da, wenn ich dann gucke, was ein Handballtraining in der Zeit war, entspannt 2-mal die Woche in die Halle, 2,5 Stunden.
Es war bei mir auch eben, also mein bestes Jahr war 97, da bin ich auch 17.500 Kilometer gefahren, habe aber voll gearbeitet, war im Schichtdienst, sprich ich hatte Nachtschichten, bin dann nachmittags um 2 aufgestanden, wieder zum Training gegangen und so, und am Wochenende Rennen gefahren, Schichten getauscht, weil ich musste ja irgendwie meine Zeit auch bringen. Aber du musstest da halt auch effektiv sein im Zeitmanagement. Und ich bin dann teilweise auch morgens vor dem Dienst noch mal irgendwie 4 Stunden durch den Schwarzwald gefahren, dann zum Dienst am nächsten Tag mittags noch 2 Stunden gerollt zwischen Früh- und Nachtschicht, solche Geschichten. Ob das immer gut war oder ob ich lieber ins Bett gelegen wäre, sei mal dahingestellt. Aber du musstest da schon schauen. Da konnte ich nicht bis um 10 ins Bett liegen und sagen, so, jetzt gehe ich mal zum Dienst. Da bist du halt morgens um 7 aufgestanden, gefrühstückt noch aufs Rad, sonst hättest du es nicht hinbekommen.
Vielleicht auch was dir jetzt bei dem aktuellen Job ein Stück weit zugutekommt.
ja, obwohl ich, da muss ich ehrlich sagen, ich stehe, also nicht mehr, also klar, wenn ich muss, kein Problem, ich komme auch gut raus, aber ich mache es nicht gerne früh aufstehen.
Ja, würde ich mitgehen. Ja. wobei manchmal sind es ja nur, ich finde immer, der größte Luxus hört sich jetzt total doof an, aber der größte Luxus ist sozusagen, den Wecker nicht zu stellen, und meistens sind es bei mir nur 20 Minuten, die ich länger schlafe, aber dann bin ich aufgewacht von alleine und nicht vom Wecker, und dann bin ich sozusagen ausgeschlafen.
Auch viel Kopfsache einfach. Wenn du dir einen Kopf machst, oh, morgen früh muss ich um 5 raus und dann kannst du dir so lange Scheiße reden, bis es dann auch wirklich Scheiße ist.
Ja.
Und ja, wenn es dann soweit ist, geht's auch. Also
bei der neigen Rennradfahrer ja schon dazu.
Ja.
Es sind ja schon eher Kopfies. Noch mal eine Framing-Frage, dann sind wir auch schon in Richtung Ende unterwegs. Ich habe sie jetzt tituliert mit die Sache mit dem jüngeren Ich. Gibt es irgendeine Sache, die du gezielt nicht wissen wollen würdest, wenn du es heute vermeiden könntest, aus deinen früheren Jahren, wo du sagst, da wird sich's viel unbeschwerter leben?
Also das Einzige, was mich in meinem Leben... Also meinst du, es wäre nicht gewesen oder ich wollte es nicht wissen? Also ein persönliches Ereignis...
Sowohl als auch, in Anführungszeichen. Ist ja ein Stück weit implizit wahrscheinlich. Wäre es nicht gewesen, würdest du nicht wissen.
Also oder damals,
kein Wissen drumherum.
Damals die Trennung von meiner Familie, das war für mich sowas, wo ich schwer zu nagen hatte, persönlich. Weil das eben, da hatten wir es vorher schon mal, eben nicht die Vorstellung war, dass du heiratest, Kinder hast und dich dann trennst. Also klar, ist dann so gekommen, aber das war schon, das hat mich schon, ich war so immer, also Sonnenschein. Ich hatte nie ein Problem in meinem Leben. Es ging immer, ja, ich war einfach auch, ich habe auch kein Problem gesehen in jungen Jahren. Und dann so damals die Familie mit 2 Kindern, also muss ich eher sagen, die 2 Kinder zu verlassen, war meine Entscheidung, kann ich auch sagen, aber das war schon was, wo mich über Jahre immer wieder so ein bisschen eingeholt hat und belastet hat und weil ich immer so eben gesagt, weil ich eben so gemerkt habe, das war jetzt für meine Vorstellung, ich wollte es irgendwie nicht und habe es trotzdem gemacht oder ja, es hört sich jetzt blöd an, aber das hat mir schon auch wehgetan.
Aber
was man vielleicht, wenn man mich nicht gut kennt, vielleicht mir gar nicht zutraut.
Nee, aber das ist ja nachher im Endeffekt, ja, verstehe ich, guter Punkt. Wobei dich jetzt die Entscheidung wahrscheinlich bei anderen Entscheidungen nicht hindert. Oder würde ich sagen, nee, seitdem nee, hatte ich nee, irgendeine Bewertung.
Nee.
So, aber da gibt es keinen, also finde ich einen guten Punkt, weil bei mir ist der ja ein Stück weit anders verankert, weil ich, also andersrum, ich sage immer, bei mir ist jeder Tag Muttertag, weil ich es nicht anders kenne. Und ja. Mir hat es nicht gefehlt, sage ich. Ich habe auch kein Thema damit, dass ich meinen Vater unbedingt kennenlernen muss. Mhm. Es gab Vaterfiguren, ich würde sagen, mein erster Trainer natürlich ein Stück weit, der Gründer von Bikesenboards, der hat mir das Fahren beigebracht, irgendwie im Bikesenboards-Transit und so, also so in der Nachbetrachtung, sage ich, da gab es dann schon ein paar Personen, an die ich mich vielleicht ein Stück weit gehalten habe. Aber also von dem her kann ich den Punkt nachvollziehen und es ist ja trotzdem immer, also andersrum, wenn du den Schritt nicht gegangen wärst, wäre es ja trotzdem, also hat es besser oder schlechter gemacht, wird man jetzt nicht rausfinden, aber
nee, tendenziell. Das ist eben aber halt so, dass du einfach nicht so für deine Kinder da sein kannst, wie du es eigentlich gerne hättest und da spielt natürlich auch wieder die Erziehung eine Rolle. Eben, also wenn ich überlege, bei meinen Eltern, da war auch nicht alle jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Aber das war natürlich damals auch die Generation, da hat man gesagt, gut, zieht man es durch.
Naja, eben.
Und, aber das war für mich schon so, ich will jetzt nicht sagen eine Niederlage, aber ich habe mich da schon richtig schlecht gefühlt. Mhm. Also und nicht nur einen Tag, das war schon was, wo ich echt schwer damit zu kämpfen hatte, so mit dem umzugehen, so als... Ja, ich will jetzt nicht sagen Versager, ein Stück weit vielleicht schon oder schlechter Vater. Also ich habe da zum Teilweise Familien gesehen, wenn man die jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, es war eine Traumfamilie, aber ich habe die schon beneidet, habe gedacht, na guck, die haben sie auf der Kette und du Idiot nicht. Hm.
Also es ist eine Entweder-Oder, die man nicht entscheiden kann eigentlich so ein bisschen.
Ja, ja.
Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, hätte ich, keine Ahnung, hätte ich nicht erfahren, Da muss ich gerade überlegen, finde ich was bei mir? Ich habe ja lange gedacht, man kann nicht Rad fahren, wenn man davor Alkohol getrunken hat, auch das geht. Ganz gut, wenn das Rennen nicht zu lang wird, um ehrlich zu sein.
Die Erfahrung habe ich auch einmal gemacht.
Wir sind nicht betrunken Radrennen gefahren, natürlich.
Nee, das nicht. Aber ist wirklich bei mir nur einmal passiert.
Und aber wo du sagen würdest, wenn ich das nicht wüsste, dann würde ich heute Entscheidungen unbedarfter treffen. Gibt es da irgendwas?
Nee, ich war immer unbedarft bei mir. Ja. Also das hat erst so ein bisschen mit dem, also früher konnte mich nichts aus der Ruhe bringen, auch bei so einem Event, wenn da mal, ich war immer super gut im Improvisieren und so Krisenmanagement, ohne dass mir das jemand angemerkt hat. Also ich wusste immer relativ schnell, wenn es irgendwo klemmt, was zu tun ist und was zu lassen ist. Und das hat uns auch viel mal echt, wir waren natürlich am Anfang in unserer Agentur schon auch wild unterwegs, muss ich einfach schon sagen, im Nachhinein, wo wir manchmal einfach Sachen gemacht haben, wo ich jetzt heute sagen würde, boah, könntest du heute so nicht mehr durchziehen. Damals hat man es gemacht und es hat auch funktioniert. Aber das habe ich zum Beispiel gemerkt, da merkst du einfach das Alter, da bist du nicht mehr so, hilf mir mal kurz.
Frei von der Leber weg.
Ja, also heute stresst mich das mehr, wenn irgendwo was nicht läuft, wie früher hat mich das überhaupt nicht auf. Also da ging der Puls keinen Schlag nach oben, egal was passiert ist. Und das habe ich gemerkt, wenn du dann mal so ja, Richtung 60 gehst, kannst du einfach das nicht mehr ganz so locker wegstecken. Also heute, wenn irgendwo Probleme sind, stressen die mich ein bisschen mehr. Ich würde immer noch sagen, ich kriege die meisten gut gehandelt. Viele sagen immer, wenn ich mal die Probleme nicht mehr gelöst bringe, dann ist irgendwie, dann muss es was Großes sein. Das ist, glaube ich, immer noch so. Aber ich steck's. Also früher habe ich das ist gar nicht an mich rangekommen. Ja, das war so. Pff, ja.
Habe ich leider mit unter 40 schon. Oh. Das ist. Nein, du kennst mich ja nach Events ein Stück weit. Auch wenn es ein gutes Event war, ich kann das erstmal. Ich sehe immer noch die drei Fehler. Da brauche ich immer 2-3 Tage. Bis ich dann sagen kann, okay, vielleicht war es doch nicht ganz so mies. Aber ja, andererseits, und da bin ich auch froh drum, um dieses Live-Game, sage ich auch, weil man dann, ich kann es schon akzeptieren, ich sehe sie nur und kann dann auch nicht direkt sagen, es war gut. Aber was ich natürlich schon lernen durfte, und das ist, glaube ich, mein Vorteil daran, dass man bei Live akzeptiert, dass wenn man 100% vorplant, auch manchmal mit 50% Erreichung es ein gutes Event war, wenn alle Teilnehmer oder das Publikum eine gute Zeit hatte und die Fehler nicht wirklich aufgefallen sind. Vielleicht war es auch ein anderer Ablauf, aber wenn sozusagen alle eine gute Zeit hatten, hat es funktioniert, dann war es ein gutes Event. Hätte ich das nicht, weiß ich glaube nicht, ob ich mich manchmal zu arg in Perfektion verstricken würde. Endeffekt weiß, dass es so funktioniert, das ist auch in Ordnung, aber ich kann es manchmal dann trotzdem, ich brauche dann kurz meinen Tag.
Da bin ich jetzt eben, glaube ich, ich bin nicht der Perfektionist. Das bin ich nicht. Würde ich jetzt von mir nicht sagen. Weil ich bin dann schon so, wo er sagt, ja gut. Hat keiner gemerkt, alles gut gegangen.
Das kann ich
also ich auch. Also ich merk den Fehler schon. Also das ist nicht so, dass ich jetzt das ignoriere oder gar nicht mitbekomme. Aber ich mache mir da jetzt nicht so, und da bist du, glaube ich, vom Typ her anders. Dich würde das mehr stressen wie mich. Ich denke dann, ja komm.
Deshalb sage ich ja.
Alles gut gegangen und fertig. Und nächstes Mal müssen wir einfach dran denken. Oder ja, so bin ich.
Ja, aber es ist immer die Frage, ob man es vorbereiten konnte. Ich glaube immer, wenn es was ist, was ich in der Vorbereitung hätte sehen können, dann nervt es mich.
Gut, wir hatten natürlich auch schon Events, weißt du, wo es wirklich, wo man dann gemerkt hat, boah, es klemmt hinten und vorne vom Budget her, also gerade so in den Anfangsjahren. Und dann musste man irgendwie gucken, dass man das Ding da, also eine geile Geschichte, wo wir unser erstes großes Straßenrennen, den GP Schwarzwald 2002, da waren wir so eben, wir haben damals mit Absolut zusammengearbeitet, dachten, ja, so wie die das machen, so müssen wir das auch machen. Und haben uns da ein bisschen vergaloppiert und mussten dann, wir hatten damals 2 Mitarbeiterinnen, die sind dann kurz vor dem Event gegangen und haben uns da ein bisschen im Regen stehen lassen. Und wir sind dann da runtergefahren zu diesem ersten Event und das war absolut chaotisch. Und ich weiß noch, wir sind dann an einem Abend in einem Biergarten gesessen und da unten war ein fähiger Mann, der war damals vom irgendwie Gewerbeverein und ich bin mit dem hingesessen, habe eine Liste gehabt, habe gesagt, du, ich brauche das noch, ich brauche noch einen LKW morgen früh, ich brauche noch das, der muss auf den Feldberg fahren, ich brauche noch 5 Autos, ich brauche noch das. Die Liste abgehakt und ja, hat immer angerufen, alles funktioniert. Und zum Schluss hat er gesagt, hast du noch was? Und dann hat er gesagt, ja, ich brauche noch eine Dose Gel für meine Haare. Und es war so, haben wir zusammen gelacht. Und dann hat das alles so funktioniert. Und das war schon, also eben, das war ein Planungsfehler. Hm. Weil wir einfach zu viel um die Ohren hatten und gedacht haben, ja, und dann mussten wir alles selber machen. Und das ist jetzt nicht so, dass das Event super geplant war. Aber es nachher, als es lief für den Teilnehmer, und für den Zuschauer war das okay. Es war okay, nicht gut, aber okay. Für die damaligen Verhältnisse von uns. Heute könnte ich sowas nicht mehr machen, da würde ich durchdrehen. Und damals, das hat mich nicht aus der Ruhe gebracht. Ja. Dafür frage ich mich heute, wie habe ich sowas damals überstanden? Da hat man dann am Abend noch 5 Bier getrunken, am nächsten Morgen ging es weiter und es hat funktioniert. Das könnte ich heute nicht mehr. Und das meine ich eben, wenn du so älter wirst, da verlierst du ein bisschen diese Lässigkeit. Also bei mir war oder ist es so?
Ja, ist ja auch nachher. Mich als 18-Jährigen hättest du jagen können mit. Wenn du mir gesagt hättest, ich mache das mit Erfahrung. Ich habe gesagt, halt's Maul. Deine Erfahrung, dir zeige ich so. Und heute bin ich ja selber so geschrieben, dass ich habe mit der Erfahrung, gehst du das so und so an. Und dann denke ich mir so, hätte ich mich selber gehört. Hätte ich mir selber den Hals umdrehen wollen. Was ja aber auch irgendwie, ich finde dann immer, wenn du so ein bisschen guckst, auch so Startup-Mentalität ist ja schon auch schön, dass sie so unbedarft sind, weil du ja manchmal siehst, so, okay, die machen den Fehler. Man darf sich ja nicht darauf ausruhen, dass man die Fehler sehen kann. Aber ich glaube, das ist ja auch nachher so, in den Anfangsjahren braucht man das ja ein Stück weit auch, dass man mal marschiert, weil sonst wird man nicht marschieren. Wenn man sich ein bisschen was davon behalten kann, ist ja nicht schlecht, glaube ich.
Was mich, glaube ich, auch geprägt hat, so was auch so in der Organisation, also eben bei der Polizei, ich wollte nicht irgendwie, was weiß ich, auf der Wache sitzen und warten, bis einer kommt und einen Taschendiebstahl anzeigt, sondern ich war immer gerne draußen und ich war mit 21 in Stuttgart und da kann halt sein, Samstagnacht hieß es Schießerei an der Liederhalle und da wollte jeder der Erste sein, um hinzufahren. Und dann vor Ort, der wer als Erster dort war, der war dann praktisch auch Chef und hat die Lage praktisch gemanagt. Und das hat mir damals schon auch wirklich, also wenn ich heute überlege, mit 21 bist du ja echt eigentlich noch ein relativ junger und unerfahrener Pisser. Und das hatte ich schon damals recht gut im Griff und konnte das auch koordinieren, hat den kühlen Kopf. Also auch bei so extremen Sachen oder Messerstechereien der Königstraße und Raubüberfall da und dort. Da war ich gerne als Erster dort und habe die Fäden in der Hand gehabt und gesagt, so jetzt machen wir das, ihr geht dahin, da wird das und das koordiniert. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und ich glaube, das würden mir auch meine früheren Kollegen bescheinigen. Das habe ich relativ gut gehandelt bekommen, auch eben als junger Bulle, sage ich jetzt einfach mal, ich darf das sagen, ich war es selber mal. Und ich glaube, das hat mich auch später eben so bei dieser Organisation, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist, nicht aus der Ruhe gebracht, weil ich immer gewohnt war zu improvisieren, um jetzt eine neue Lage, jetzt ist das und das bei Polizeigeschichten, da musst du auch ein bisschen flott denken können und vor allen Dingen ruhig bleiben. Und das konnte ich bei den Events eben auch. Da habe ich, glaube ich, viel mitgenommen.
Da sieht man mal. Eigentlich haben die Branchen nicht so viel miteinander zu tun, außer dass Events geschützt werden. Aber
ja, schon.
Ja, spannend. Jetzt habe ich noch so ein, zwei Sachen zum Schluss, bevor wir hier 3 Stunden reden und die denken, naja, die Radsport-Nerds springen sie von der Polizei zurück zu irgendeinem Radrennen. Ich verstehe gar nichts. Gibt es einen Gast, der dich interessieren würde, der unbedingt auch mal bei Lunchtime zum Mittagessen erscheinen sollte?
Ja, da fällt mir spontan der Jan Ulrich ein.
Der Jan Ulrich.
Oder würdest du den nicht gerne
interviewen? Natürlich, aber da brauche ich dann deine Hilfe. dein Draht zu ihm ist besser. So ein millionenfach geklickter Podcast bin ich ja nicht. Aber sehr gern.
Ja, sicher kann wirklich, ich kenne jetzt ein bisschen besser seit 2 Jahren, so beeindruckende Persönlichkeit. Also ich war natürlich früher immer Fan von ihm im Radsport, wer nicht. Habe auch dann die ganze Scheiße und so mitbekommen. Aber doch, wenn du dich heute mit dem unterhältst, da kommt was rüber.
Ich habe ab und zu habe ich schon mal kurz gesprochen zumindest oder die Doku gesehen, aber an für sich hatte ich witzigerweise ein bisschen mehr zu tun mit alten Teamkollegen von ihm, Erik Zabel kennenlernen dürfen etc. Aber gern. Also wenn es da, ich habe sozusagen intro-technisch gesagt, in der Staffel frage ich es immer ab und wenn dann Vorschläge kommen, probiere ich es möglich zu machen. Aber immer gern. Mit dem wird halt in Stuttgart essen gehen, wobei, ich muss gerade überlegen, wahrscheinlich wird es auch nicht so schwierig. Ich glaube jetzt nicht, dass er auf der Straße brutal erkannt wird, oder?
Nee, glaube ich. Weil jetzt, wenn ich überlege, in dem Lokal, wo wir vorhin waren, da waren überwiegend jüngere Leute, die kennen den gar nicht mehr. Vielleicht, ja, noch von seinen schlechteren Jahren. Aber das ist nicht mehr so, dass der jetzt durch Stuttgart läuft und jeder Zweite dreht sich um und sagt, boah, der Ulrich.
Naja. Nee, gern. Greif ich auf. Schauen wir mal. Und dann gibt es einen aktuellen Lieblingssong.
Bei mir ist das Problem, ich habe viele Lieblingssongs, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Wirklich.
Die Sache mit den Namen. Aber wann er geschrieben wird, das kannst du sagen.
Ich habe letztens wieder was gehört, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, da war ich in der 7. Klasse, da kam das raus. Das weiß ich. Aber ich könnte jetzt wirklich,
also gut,
müsste ich jetzt meine Tochter anrufen und fragen, was für ein Lied, die würde mir dann sagen, das gefällt dir, das. Okay. Die weiß das. Also, aber ich könnte dir jetzt keinen Song sagen. Und ich höre auch, also ich habe so ein, alles Mögliche eigentlich.
Ich habe in der Coverband gespielt, von dem her, ich musste auch alles Mögliche hören, aber ich bin schon ein kleines Hip-Hop-Kind hier in Stuttgart, muss man auch dazu sagen.
Ja, das ist jetzt nicht so meins. Ich höre, kommt drauf an, aber ja.
Es gibt so ein, zwei Klassiker, kann ich verraten, die bei WMs oder bei Radcross-Geschichten in Belgien laufen.
Later Sonne in die Hart. Da kenne ich sogar einen Titel.
Da kriegt man ihn. Wir lösen das so, wir schmeißen das einfach in den Link unter das Posting zum Podcast oder in die Podcast-Beschreibung. Dann kann ich in Ruhe mit der Julia raussuchen.
Und ich stehe ein bisschen auf Elektro, tatsächlich.
Ja, also, dann vielleicht gibt es auch 2 Links. Mal schauen. Letzter Punkt, gibt es eine Buchempfehlung?
Ganz Wunderpunkt. Ich glaube, ich habe in meinem Leben 2 Bücher gelesen, die ich nicht lesen musste, also in der Schule. Das war einmal vom Kurt Stöpel, Tour de France 1934 war ein Deutscher, der wurde damals Zweiter hinter André Leduc, weiß ich noch. Das habe ich gewonnen bei meinem ersten Radrennen. Das habe ich tatsächlich gelesen und das habe ich aufgefressen, das Buch. Das hat mich einfach auch interessiert. Und dann noch, das Buch von Lance Armstrong. Und dann hatte ich mal noch, meine Frau hat mal, als wir im Urlaub waren, hat sie mir ein Buch gegeben. Wie hieß das? Mama, ihm schmeckt's nicht oder sowas. So was Witziges. Aber sonst mit Lesen kannst du mich jagen. Was ich jetzt eben seit Jahren mache, Podcast hören. Das geht auch gut im Auto so oder abends zum Einschlafen oder wenn du mal irgendwo liegst. Sommer war es eher schwierig, aber jetzt so die letzten Wochen habe ich wieder viel nachgeholt. Aber auch schon Schwerpunkt Radsport, muss ich sagen. Wenn ich da dann mal durch bin, dann ist auch meist mit der Zeit durch. Aber Bücher, also wirklich, natürlich in der Schule, was man lesen musste, habe ich gelesen. Aber ich glaube, es waren wirklich in meinem ganzen Leben nur 2 Bücher, die ich freiwillig gelesen habe.
Aber waren die zu empfehlen? Also ich habe Tour des Lebens, hieß glaube ich das erste von Armstrong. Ich habe beide von Armstrong gelesen. Ich habe das aufgesogen, den Zweikampf mit Ulrich. Und der Ulrich hatte damals noch kein Buch. Dementsprechend habe ich die Armstrong. Da gab es auch ein 7 Wochen Trainingsprogramm. Ich glaube, ich habe sie mir alle zum Geburtstag gewünscht. Dementsprechend in Konopka habe ich noch Radsport-Training.
Ah, stimmt.
Konopka
und das habe ich auch mal gelesen. Und tatsächlich sind es doch drei.
Das sind es doch drei. Und witzigerweise sind da viele Sachen, wenn du so durchgehst, Belgische Kreise und so weiter, aber viele Sachen, also heute alles mit Wattmesser und Co., aber so die Grundzüge von, ist immer noch das Gleiche.
Ja, das stimmt.
Aber dann nehmen wir noch Tour des Lebens. Da hauen wir auch noch den Link unten rein.
Und das müsste ich jetzt, wie das Buch von Kurt Stöpel hieß, weiß ich nicht mehr. Aber das war damals eben, war ich 10 Jahre alt, war natürlich Radsportfan, Radsportverrückt. Und das war so die Tour de France in den 30ern, das war ja, das kannst du ja mit heute, das war ja abartig. Also, und das hat mich schon gefangen. Ich habe das auch relativ flott durchgelesen. Da ging es eben um die eine Tour de France, wo er nachher Zweiter wurde und der Franzose hat gewonnen. Also fand ich schon
cool. Also gut, dann nehmen wir das. Falls jemand auf Radsport-historische Lektüre Lust hat, da hauen wir davon auch noch den Link unten in die Beschreibung vom Podcast. Ja, dementsprechend würde ich sagen, wir können ja einfach mal eine zweite Runde drehen. Ich glaube, wir haben noch 700 andere Themen, die wir besprechen könnten. Wir haben auch noch die ein oder anderen Projekte in der Pipeline, die da kommen könnten. Von dem her, so schnell kann der Sauser gar nicht aufhören mit Radsport-Events. mache ich hier mal so als Teaser. Nächstes Jahr müssen wir mindestens 25 Jahre Riderman.
Und 25 Agentur.
Also, und 25 Agentur.
Wir haben nächstes Jahr das 25-jährige Jubiläum vom Riderman und auch von unserer Agentur.
Das wäre eine Big Party. Ah. Ich muss noch überlegen, wie ich den Rick überzeugt kriege, dass ich wieder eher sprechend mitwirken darf. Aber das diskutieren wir mal in einer ruhigen Stunde aus. Das
machen wir dann im Off.
Und ansonsten, der ein oder andere Gast bei der Staffel 1 hat es schon geschafft, direkt die zweite Folge einzutüten. Ich glaube, wir können das auch mal vage ins Auge fassen.
Gerne.
Ab und zu bin ich ja auch im Raum Villingen-Schwenningen, von dem her kann es ja auch sein, wir gehen da mal was essen.
In nächster Zeit vielleicht öfters mal.
Könnte auch sein. Genau. Und in dem Fall würde ich sagen, machen wir einen Knopf dran für heute. Danke, dass du da warst.
Elmar, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Aber wie gesagt, meine Frau sagt ja immer, wenn du anrufst, ach, die Laberbacke war wieder dran. Ich habe mir zwar keine Sorgen gemacht, dass wir den Podcast nicht mit erfüllen können.
Es artet manchmal aus, aber es gibt auch viele Radsportthemen. Und für die anderen Gäste, die nicht ganz so Radsport interessiert sind, es kommen auch wieder andere Gäste. Außer vielleicht Jan Ulrich, wenn wir es schaffen. Aber da ist auf jeden Fall auch für den einen oder anderen, der nicht unbedingt Radsport interessiert ist, dabei, glaube ich.
Absolut, ja.
In diesem Sinne, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, wir sind raus. Ciao, ciao.
Dankeschön, tschüss.